Seit 1994 fördert das US-amerikanische Unternehmen Newmont Mining Corporation in der Region Cajamarca im Nordwesten Perus Gold. Die offene Tagebaumine mit dem Namen Yanacocha operiert derzeit auf 26.000 Hektar Fläche. Sie nutzt damit erst ein Zehntel des Gebietes, das Newmont als Konzession für den Edelmetallabbau erhalten hat. Doch schon jetzt spült die Yanacocha-Mine jedes Jahr über 1,5 Milliarden US-Dollar in die Taschen der Newmont Mining Corporation und in die Taschen der Aktionäre. Es ist eine niedrig angesetzte Gewinnschätzung, zumal der Goldpreis seit einiger Zeit, nicht zuletzt durch die Weltwirtschaftskrise, wieder luftige Höhen um 1.000 US-Dollar pro Feinunze erklommen hat. Doch während einige wenige ihren privaten Reichtum aus der größten Goldmine Lateinamerikas abschöpfen, hat diese in der Region und der Stadt Cajamarca nur Zerstörung gebracht. Das Wasser, das die Menschen trinken und zum Bewässern ihrer Felder nutzen, ist mit Schwermetallen verseucht oder ganz versiegt. Fische und Nutztiere verenden, immer mehr Bewohner der Region sind chronisch krank. Doch die Bewohner Cajamarcas, Kleinbauern, Indigenas, eine Bevölkerung, die weiß, was Armut bedeutet, wehren sich. Sie haben den ungleichen Kampf gegen den größten Goldbergbaukonzern der Welt, gegen seine schwer bewaffneten Sicherheitskräfte und gegen eine Regierung aufgenommen, die das Land den Konzernen für einen Apfel und ein Ei schenkt. Einer, der im Kampf David gegen Goliath auf der Seite der vermeintlich Schwachen steht, ist der Priester Marco Arana. Ein Beitrag von Eva Völpel.
Marco Arana ist klein. Ich überrage ihn sicher um einen Kopf. Er ist Cajamarqueño, wurde 1962 in der Andenregion Perus geboren. Seit die ersten Maschinen kamen, um in Cajamarca die Erde umzugraben und nach Gold zu suchen, kämpft Marco Arana zusammen mit der Bevölkerung gegen die Yanacocha-Goldmine. Es gibt kaum jemanden, der einem so umfassend und deutlich klar machen kann, was der offene Tagebau für Cajamarca bedeutet, hatte mir ein Freund von Marco mit auf den Weg gegeben. Jetzt höre ich die ruhige Stimme selber.
La minería moderna es una minería que necesita mover mucho, mucho mineral. Por ejemplo, para sacar un gramo de oro necesita mover 2 toneladas de roca, ¿no? Y para extraer el oro necesita usar grandes cantidades.
Der offene Tagebergbau muss viel Gestein bewegen. Für ein Gramm Gold sind es 2 Tonnen Gestein. Und um das Gold aus dem Stein zu waschen, braucht man große Mengen Sprengstoff und Chemikalien und Treibstoff, um das ganze Gestein zu transportieren. Man gewinnt das Gold mit einer Chemiesuppe aus Cyanid und Wasser. Dabei treten auch andere giftige Metalle aus dem Stein, Quecksilber und Arsen. Es gibt keinen sauberen Bergbau. Es gibt höchstens weniger schmutzigen Bergbau in Ländern, wo er mehr oder weniger kontrolliert wird.
O arsénico, no hay una minería limpia, solo hay una minería menos sucia, en algunos países con más o menos control, ¿no?
Doch nach Kontrollen oder strikten Umweltschutzauflagen sucht man in Peru vergebens. Das sieht man auch an der Yanacocha-Goldmine, die in einer Region operiert, die von der Pazifik-Atlantik-Wasserscheide durchquert wird. Unzählige Wasserquellen und Flüsse durchziehen die Bergregion. Wasser, das die Bauern zur Bewässerung ihrer Felder nutzen und das in der Stadt als Trinkwasser ankommt. Und so beginnen mit der Verschmutzung des Wassers einige der größten Probleme.
El agua cambia de color, cambia de olor, mueren muchas veces los peces en los ríos o incluso toda la cadena de animalitos, los sapos y la flora en algunos casos. Si eso se muestra.
Das Wasser verändert die Farbe, den Geruch. Die Fische und andere Tiere sterben, in einigen Fällen auch die Pflanzen. Die Bauern sehen das jeden Tag. Es ist, als hätte man kochendes Wasser über den Boden geschüttet. Alles Leben stirbt. Aber das fast noch schwerwiegendere Problem ist das Austrocknen der Wasserquellen. Weil der Tagebergbau den Boden umwälzt, legen sie Lagunen trocken, verändern Flussläufe oder trocknen sie aus. Und sie treffen auch auf das Grundwasser, denn das Gestein wird bis in Tiefen von 300 oder 400 Metern bewegt. Dort, wo sie graben, müssen sie das Grundwasser entfernen. Sie zerstören das gesamte Bodengefüge. Wenn es vorher regnete, filterte der Boden das Wasser, das bis zum Grundwasser nach unten durchsickerte. Jetzt versickert das Wasser nicht mehr. Es bilden sich Gruben mit saurem Wasser.
Si antes la agua de la lluvia llegaba y se infiltraba en el suelo y recargaba más abajo, ¿no? Ahora lo único que hace esa agua es llegar y correr o llegar y emposarse para formar drenaje de aguas ácidas.
Doch es sterben nicht nur die Fische und kleinere Tiere, auch das Vieh verendet auf den Feldern, seitdem die Mine ihre Arbeit aufgenommen hat. Schafe verlieren ihre Wolle und Zähne, das Horn ihrer Hufe wird dünn. Kühe bekommen Blutungen oder Tumore, erzählt Marco. Das Unternehmen weist einen Zusammenhang mit den Bergbauaktivitäten zurück, auch in Bezug auf die Krankheiten, mit denen die Menschen plötzlich immer mehr zu tun haben.
Por ejemplo, enfermedades que antes no habían en la zona, por ejemplo, conjuntivitis, ardor de ojos, ¿no? Ojos rojos, ¿no? Es muy frecuente ahora entre toda la gente que vive alrededor de la mina, y eso básicamente son por los polvos de la mina o también por la contaminación del aire.
Die Menschen, die in der Nähe der Mine leben, bekommen Augenentzündungen. Es kommt durch den verschmutzten Staub aus der Mine. Es gibt auch mehr Hautkrankheiten. Vor allem Frauen und Kinder leiden darunter, denn sie halten sich die meiste Zeit in der Nähe der Mine auf. Sie haben Ausschläge im Gesicht, am Hals, am ganzen Körper. Und in den letzten Monaten beobachten wir eine seltsame Krankheit mit Namen Guillain-Barré-Syndrom. In Cajamarca sind schon einige daran gestorben. Die Krankheit greift das Nervensystem an. Wenn die Lunge angegriffen wird und es keine Hilfe gibt, stirbt man, weil man nicht mehr atmen kann.
Y no hay a tiempo atención médica, mueren porque no pueden respirar. ¿No?
Marco Arana ist zum Spezialisten in Sachen Yanacocha-Mine geworden. Er hat sich eingearbeitet in ihre Arbeitsweise, in die sozialen, ökologischen und ökonomischen Folgen des Projekts. Sein Wissen stellt er auch zur Verfügung, um juristisch gegen die Goldmine vorzugehen. 2002 gründete er zusammen mit anderen Mitstreitern die NGO Grofides. Die Menschenrechts- und Umweltschutzorganisation begleitet die Bauern der Region in Prozessen um ihr bedrohtes oder schon verlorenes Land, das sich die Mine einverleibt hat. Doch die peruanischen Gesetze sind nicht auf der Seite der Bauern.
In Wahrheit waren die Leute gezwungen, ihr Land zu verkaufen. Unter Ex-Präsident Fujimori wurde 1992 ein Gesetz erlassen, das den Bergbau zu einer Sache des nationalen Interesses erklärte. So kann das Land enteignet werden. Die Bauern hatten die Alternative: sie verkaufen oder werden enteignet.
Ich frage ihn, wie ein Priester dazu kommt, sich so für die Belange der Bevölkerung einzusetzen und über Berge und Felder zu ziehen, um die Mine an ihrem Expansionsdrang zu hindern.
Yo pertenecía a las comunidades cristianas juveniles de base, a las comunidades de Teología de la Liberación, ¿no? Desde que tenía 12 años participé en las comunidades cristianas.
Seit meinem 12. Lebensjahr gehöre ich den christlichen Basisjugendkomitees an, den Gemeinden der Befreiungstheologie. Meine Familie ist sehr religiös. Meine Großmutter erzählte immer, es gab in unserer Familie 4 Priester, die habe ich aber nicht kennengelernt. Ich bin christlich erzogen worden und groß geworden mit Priestern oder Bischöfen, die in engem Kontakt standen mit der bäuerlichen Welt. Ich bin aufgewachsen mit Bauern, die bei uns zu Hause übernachteten, weil sie nichts hatten, wo sie schlafen konnten, oder weil sie für ihr Land kämpften und verfolgt wurden. Ich habe das Christentum als etwas kennengelernt, wo das Leben nicht vom Glauben getrennt wird. Ein Christentum, das sich nicht dem Leben verschreibt, verstehe ich nicht. Das wahre Christentum stellt die Organisation von Gesellschaften, die Vorteile nur für einige wenige bringt und viele Leiden machen, radikal in Frage.
Es un cristianismo que cuestiona radicalmente la forma de organizar la sociedad y la vida para beneficiar a unos pocos, haciendo sufrir a muchos, ¿no?
Nach der Schule studierte Marco Soziologie. 1985 tritt er ins Priesterseminar ein. Er wird von der katholischen Kirche nach Lima geschickt, arbeitet dort in einem der ärmsten Viertel der Hauptstadt, bekommt die wahllose Brutalität der Armee gegen die Studenten und Jugendliche mit. Es sind die Jahre der Gewalt in Peru. Die maoistische, studentisch geprägte Guerilla Sendero Luminoso hat den bewaffneten Kampf gegen die Regierung erklärt. Beide Seiten, Sendero Luminoso auf der einen, Regierung, Armee und Polizei auf der anderen Seite, agieren mit unglaublicher Brutalität. Den Preis zahlt die Zivilbevölkerung. Vor allem die Indigenas. Drei Viertel der 70.000 Toten, die in den Jahren des Krieges ermordet werden, sind Quechua-Indigenas. 1990 dann wird Marco mit 4 anderen Priestern in die Region Cajamarca zurückgerufen.
Llegué a trabajar en una parroquia muy pobre, con altos niveles de analfabetismo, altos niveles de desnutrición.
Ich habe in einer sehr armen Gemeinde auf dem Land gearbeitet. Es gab viel Analphabetismus und Mangelernährung, Gewalt gegen Frauen. 1992 kam dann die Cholera und die Goldmine. An der Cholera starben etliche Menschen. Wir mussten Wasser- und Abwasserleitungen legen, den Leuten beibringen, das Wasser zu reinigen. Ich musste lernen, Spritzen zu setzen, Infusionen zu legen, denn es gab kein medizinisches Personal. Es ging nicht nur darum, Hostien zu verteilen, man musste das Leben der Menschen beschützen. Wir haben es geschafft, die Cholera zu besiegen, aber die Mine ist gekommen, um zu bleiben.
Hasta el año 93, 94 logramos terminar con el cólera, pero la mina llegó para quedarse, digamos.
Seitdem die Goldmine kam, um zu bleiben, kämpfen die Menschen in Cajamarca um jeden Zentimeter Boden. 2001 wurde bekannt, dass Newmont den Quilichberg umgraben will. Ein Berg, an dem einer der wichtigsten Flüsse der Region entspringt, der die Einwohner der Stadt Cajamarca mit Wasser versorgt. Für die Menschen war das Maß voll. Bauern und Einwohner Cajamarcas mobilisierten zu Blockaden. In Videoaufnahmen aus dieser Zeit sieht man Marco Arana immer mittendrin. Das eine Mal hält er auf offenem Feld eine Messe ab, das andere Mal verhandelt er mit den Polizeispitzen oder telefoniert mit einem General, dann wieder versucht er, die aufgebrachte Bevölkerung zu beruhigen. Unter ständiger Beobachtung der schwer bewaffneten Polizisten und privaten Sicherheitskräfte der Mine beschwört er die Menschen, in der Sache nicht zurückzuweichen, aber keine Gewalt anzuwenden. Wenn es Tote gibt, sagt er, dann auf beiden Seiten, aber ganz sicher mehr auf unserer Seite. Seine Ermahnungen werden gehört, die Blockaden bleiben, zumindest auf Seiten der Bevölkerung, friedlich. Nach 14 Tagen scheint es einen endgültigen Erfolg zu geben. Das Unternehmen Newmont willigt ein, auf den Goldabbau am Quilich zu verzichten. Doch das ist mittlerweile wieder Vergangenheit. Heute beginnt die Auseinandersetzung um den Quilich von neuem.
Das ist la empresa el año 2004 quiso explotar el Quilich.
Das Unternehmen wollte den Quilich ausbeuten und wir haben es damals verhindert. Die Idee war, dass sie nie wiederkommen. Doch man hat eine juristische Formel gefunden, um nur zu sagen, Newmont nimmt erst einmal Abstand vom Quilich.
Das Bergbauunternehmen Newmont will an das Gold im Quilich ran, koste es, was es wolle. Also müssen die Bewohner wieder Wache schieben und aufpassen, dass sich niemand von Newmont dem Quilich nähert. Doch nicht nur diesen Berg will Newmont ausbeuten. Auch in einer Zone in der Nähe im Alto Peru will das Unternehmen an das Gold im Boden. Auch dort hat sich die Gemeinde gegen den Bergbau ausgesprochen. Sie verteidigt ihr Land und rund 240 Lagunen mit Frischwasser. Doch aus Lima, der Hauptstadt, ist dafür keine Hilfe zu erwarten. Der peruanische Staat ist aus eigenem Willen schwach, wenn es um die Verteidigung der Interessen der Mehrheit der Bevölkerung geht. Geht es jedoch um private Einzelinteressen, sieht das Ganze anders aus.
Es un estado eficiente y fuerte para favorecer intereses privados, ¿no? Entonces el estado aparece, por ejemplo.
Peru ist ein starker Staat, wenn es um die Begünstigung privater Interessen geht. Dann haben wir einen großen Tisch, an dem der Minenkuchen verteilt wird. Bergbaukonzessionen erhält man in Peru leicht. Man geht zum Ministerium für Energie und Bergbau. Sie haben die besten geografischen Daten über das Land und zeigt auf eine Karte, die in Quadrate eingeteilt ist. Dieses Stück will ich haben. Das bekommt man dann auch. Man muss nur einen Antrag ausfüllen und zahlt nur 3 US-Dollar pro Jahr und Hektar.
Von diesen Schleuderpreisen für Bergbaukonzessionen machen etliche Gebrauch. US-amerikanische, südafrikanische, in jüngster Zeit auch chinesische Unternehmen. Riesige Flächen stehen in Peru zum freien Ausverkauf zur Verfügung. Allein 30% der Fläche des gesamten Landes sind für Bergbaukonzessionen vorgesehen. 62% des Amazonasgebietes soll darüber hinaus für die Erdöl- und Erdgasförderung vergeben werden, Naturschutzgebiete inbegriffen. Bei der Aufteilung des Kuchens weit vorne mit dabei seien kanadische Unternehmen, erzählt Marco. Denn in Kanada könne man eine Bergbaugesellschaft schon mit einem Rechtsanwalt, einem Geologen und 6.000 US-Dollar Startkapital gründen. Diese kleinen Firmen sind die Vorreiter des Edelmetallabbaus. Sie kommen nach Peru und erkunden die Gebiete. Haben sie das Goldvorkommen erfasst, verkaufen sie die Konzession an der Börse von London, New York oder Tokio für einen satten Gewinn in Millionenhöhe. Auch das ist nicht verboten in Peru, Konzessionen als Privatunternehmen einfach weiterzuverkaufen. Steuern aus dem erzielten Gewinn muss man nicht abführen. Was also würde Marco Arana tun, wenn er könnte, wie er wollte?
Der Verkauf der Konzessionen müsste verboten werden. Die Konzessionen dürften nicht so billig sein und überhaupt nicht vergeben werden, ohne dass der Besitzer des Landes davon erfährt. Aber wie Präsident Alan Garcia sagt, Peru ist im Ausverkauf und er verkauft das Land.
Die Frage nach den Alternativen zum derzeitigen peruanischen Regierungsmodell hat einen realen Hintergrund. Nach jahrelangen Kämpfen als Priester und Menschenrechtsaktivist hat sich Marco Arana entschlossen, nun auch den Kampf um das Präsidentenamt Perus aufzunehmen. Noch ist seine Kür nicht offiziell, doch alles spricht dafür, dass er im April 2010 von der neu geschaffenen Bewegung Tierra y Libertad, Erde und Freiheit, als Präsidentschaftskandidat für die Wahlen im Jahr 2011 ins Rennen geht. Zwar liegt die Linke derzeit am Boden, doch Tierra y Libertad erhält regen Zulauf, auch in der wahlentscheidenden Hauptstadt Lima. Es gibt also nicht wenige, die Marco Arana Chancen auf das Präsidentenamt einräumen. Doch warum sollte gerade er der richtige Kandidat für das Amt sein?
Yo creo que es un momento de transición, ¿no? O sea, creo que las luchas de estos 20 años en Perú, en general en América Latina, pero sobre todo en Perú, está demandando que muchos de las o muchas también de las personas que
Wir erleben einen Moment des Übergangs. Die Kämpfe der letzten 20 Jahre in Lateinamerika und vor allem in Peru verlangen, dass wir Menschen, die für eine gerechtere Welt kämpfen, uns reinbegeben in Entscheidungen, um Gerechtigkeit zu schaffen. Wenn ich die Präsidentschaftskandidatur für Tierra und Libertad annehme, dann, weil ich dieser Sache dienen will. Dazu gehören viele Dinge, unter anderem auch, sich nicht als der Auserwählte zu fühlen, sondern seine Macht, sein Charisma und die Fähigkeiten, die man hat, einzusetzen für ein Volk und seine Anliegen. Die Völker Perus, die Armen Perus, glauben daran, dass man Tierra y Libertad für den Wandel stark machen muss. An mich delegieren sie die Verantwortung, diesen Wandel mit ihnen gemeinsam anzustreben. Das nehme ich an und ich werde immer wissen, dass es nur vorübergehender Natur ist.
Para poder introducir esos cambios, ¿no? Y me delegan esa responsabilidad para conducirlo con ellos. Yo lo aceptaré y sabré siempre que es transicional, ¿no?
Susanne Fries, Bergbauspezialistin bei Miserior, kennt Marco seit Jahren. Sie traut ihm das Präsidentenamt zu, hat aber auch Angst, er könne durch die Kompromisse, die solch ein Amt erfordert, zerrieben werden oder seine Anhänger letztlich vor den Kopf stoßen. Auch Marco ist sich dieser Gefahr bewusst.
Sí, a ver, pero primero, yo tengo miedo del poder. Und del poder mismo, no solo de tener uno poder, esto. El poder es una cosa que no...
Ich habe Angst vor der Macht. Die Macht ist eine Sache, die man nicht selber hat. Vielmehr kann sie einen besitzen. In der Praxis ist es bequemer, außerhalb der Macht zu stehen. Dann kann man immer kritisieren. Ich habe das jahrelang getan. Ich habe mein Leben riskiert, konnte aber immer sagen, so macht man es nicht. Aber die politische Macht ist eben nicht nur das Feld des Normativen. Es ist auch das Feld des Faktischen, des Pragmatischen.
No es el campo solamente del deber ser. De lo normativo es el campo de también de lo fáctico, de lo pragmático.
Bleibt die Frage, woher er die Kraft und Zuversicht und nicht zuletzt den Mut nimmt, sich so in der Öffentlichkeit zu positionieren. Spätestens seit 2001, seit er die Verhandlungen in den Blockaden um den Quilichberg geführt hat, ist Marco in ganz Peru bekannt. Das hat ihm beileibe nicht nur Freunde eingebracht. Die überregionalen Zeitungen waren voll mit Hetzparolen gegen den Priester Arana, der es zu weit treibt. Der Kardinal von Lima, Mitglied des Opus Dei und ein Freund der Macht, hat bereits mehrmals gefordert, Marco solle sein Kirchenamt aufgeben. Doch das ist noch nicht das Schlimmste. In Cajamarca hat man in den letzten Jahren zwei seiner Bekannte ermordet. Auch sie kämpften gegen die Yanacocha-Goldmine. Marco selbst, seine Familie und die Mitarbeiter der NGO Grofides erhalten immer wieder Morddrohungen per Telefon. Marco selbst geht in Cajamarca nur noch mit Leibwächtern auf die Straße. 2006 deckten er und seine Mitstreiter zudem eine ganze Spionageaktion gegen sich auf. Die Operation Diablo, Operation Teufel. Der Teufel war selbstredend Marco. 15 Personen wurden abgestellt, Marco und die Mitstreiter von Grofides Tag und Nacht zu überwachen. Sie wurden gefilmt und fotografiert, jeder ihrer Schritte akribisch dokumentiert. Die Auftraggeber? Das Sicherheitsunternehmen Forsa, das sein Personal aus ehemaligen Geheimdienstbeschäftigten rekrutiert und auch die Janakotscha-Goldmine bewacht. Wie viel Platz hat also die Angst in Markus' Leben?
El día que uno pierda temor, probablemente deje de ser humano, ¿no? Yo creo que el temor nos da sentido de humildad, de pequeñez.
Verliert man die Furcht, ist man nicht mehr menschlich. Die Furcht, die etwas anderes ist als die Feigheit, lehrt uns Demut. Meine Kraft rührt nicht aus den Sachen, die ich weiß, sondern aus dem Wissen darum, dass wir sehr klein sind, aber für etwas Gerechtes kämpfen. Diese tiefe Überzeugung hilft, zu leben. Ich weiß, jenseits all des Leidens und all der Anfeindungen, der Todesdrohungen, ist mein Leben ein Motiv der Hoffnung für viele. Und wenn man dafür in Unsicherheit leben muss, manchmal in Einsamkeit, dann beunruhigt das. Aber die größte Sicherheit, die es gibt, ist zu wissen, dass wir das Leben riskieren müssen, damit alle besser leben können. Und das ist ein sehr guter Grund, zu leben und zu kämpfen.
Bis zum Präsidentenamt ist es allerdings noch ein weiter Weg. Zuerst muss Marco Arana eine Linke einigen, die in Peru am Boden liegt und der Priester viele Fehler attestiert. Die zum Beispiel nicht wusste, wie man mit dem polpotianischen Monster Sendero Luminoso umgehen sollte. Oder die sich von den sozialen Bewegungen verabschiedet hat und undemokratische Strukturen hervorbrachte. Von den Problemen der Indigenas, dem ökologischen Problem oder Minderheitenrechten, darunter das Recht auf sexuelle Differenz, habe die Linke lange Zeit nichts wissen wollen, kritisiert Marco. Sollte es jedoch eines Tages soweit sein, dass der Priester Arana an der Spitze Perus steht, dann sähe das Land einem tiefgreifenden Wandel entgegen. Auf dem Bergbausektor würde Marco endlich Kontrollen einführen. Ein Moratorium bei der Vergabe neuer Bergbaukonzessionen wäre nur der erste Schritt. Neue Bergbauvorhaben in ökologisch sensiblen Gebieten würde es mit ihm nicht mehr geben, alte überprüft und gegebenenfalls geschlossen, mit Programmen zur Unterstützung der Bergarbeiter, die ihren Job verlieren würden. Daneben hätten die Bergbauunternehmen finanziell für die Kosten der Zerstörung aufzukommen, strikte Umweltschutzvorschriften einzuhalten und höhere Steuern abzuführen. Und welchen politischen Weg würde Marco Arana darüber hinaus einschlagen?
Hay que privilegiar no el gran capital, sino la inversión pequeña y mediana.
Die Wirtschaftspolitik des Landes muss sich ändern. Weg von der ausschließlichen Unterstützung des großen Kapitals hin zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen. Wir müssen weg von der Fixierung auf die extraktiven Industrien und nachhaltige Industrie und Dienstleistungen entwickeln. Wir müssen der Landwirtschaft wieder Priorität einräumen. Dann geht es darum, das Land zu dezentralisieren und die Strukturen und die Verwaltung des Staates zu demokratisieren. Der Staat darf nicht mehr nur eine nationale Gruppe oder ein paar Familien repräsentieren, sondern die Vielfalt der Nationen, die es in Peru gibt. Wir brauchen auch eine Justizreform und müssen den Kampf gegen die Korruption aufnehmen. Die Kirche muss wieder vom Staat getrennt werden und die autoritäre Kultur in Peru, die sich nur auf das Individuum konzentriert, müssen wir überwinden. Es braucht zum Beispiel wieder die Garantie für kollektives Eigentum an Land. All diese Prozesse müssen durch Formen tiefer demokratischer Mitbestimmung begleitet werden.
Mechanismos de afirmación democrática muy profundo.